Wir sitzen direkt an der Allee bei 30 Grad. Ja. Feierabendverkehr. Hallo Annette.
Hallo, grüß dich, Sebastian.
Ja, du bist vor 3 Wochen umgezogen, oder? Ist das jetzt 3 Wochen her oder ist es schon länger her?
Oder 6 Wochen.
6 Wochen tatsächlich schon.
20. April sind wir hier eingezogen.
Der Landmark ist gegründet worden vor wie vielen Jahren?
Im März 2013, also 4,5 Jahre jetzt.
Vor 4,5 Jahren. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gesehen, als in Erfurt diese Transition-Tauen-Bewegung aufgeploppt ist. Da ist mir dein Gesicht zum ersten Mal aufgefallen. Ist da auch die Idee zum Landmarkt geboren worden oder gab es die schon eher?
Nee, das ist im Rahmen dieser Bewegung entstanden, weil ja Transition-Town auch diese Idee verfolgt, eine Kommune unabhängiger zu machen. Und da ist halt Ernährung aus der Region ein ganz großes Thema. Und daraus ist das auch ein bisschen entstanden, so kann man sagen, ja.
Und was hast du bis dahin beruflich gemacht, bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem eigenen Laden an der Magdeburger Allee gewagt hast?
Na gut, ich war ja die ganze Zeit tätig, eigentlich bis letztes Jahr immer noch. Nebenbei habe ich eigentlich einen Landmarkt gemanagt und bin Diplomkauffrau und habe ein Rechnungswesen in einem Industrieunternehmen geleitet.
Okay, ruhig ran. Jetzt geht's weiter. Und dann hast du aus dem Angestelltenverhältnis heraus gesagt, jetzt gründe ich eine eigene Genossenschaft, die einen Laden betreibt.
Also ich habe eigentlich was ganz Artfremdes gemacht, obwohl artfremde Buchhaltung hast du ja überall. Aber irgendwann so in der Mitte des Lebens fragt man sich, was bleibt denn mal übrig? Und bei mir war es halt 2 Ordner am Jahresende, eine Bilanz. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und Natur und sowas hat mich immer schon interessiert und deswegen ist das irgendwie alles so gekommen.
Das heißt, der grundlegende Impuls für die Genossenschaft und für einen Lebensmittelmarkt ist das Thema Umwelt und Natur.
Ja, richtig. Und ich habe halt viele gekannt, die halt auf diesem Gebiet tätig waren. Jetzt zum Beispiel der Johannes vom Lebensladen oder die Yvonne vom Catering oder die Birke, die halt Ernährungsberaterin war. Und die haben alle halt alleine so vor sich hingekämpft und wir haben halt gesagt, Mensch, lass uns doch das zusammen machen. Ja, das sind ja alles Themen, die miteinander gut harmonieren. Und was können wir denn zusammen machen?
Das heißt, ihr wart so eine kleinere Gruppe, die sich die Frage gestellt hat, was können wir im Themenfeld Ernährung, im Themenfeld Umweltschutz machen und seid dann auf diese Idee des regionalen Bioladens gekommen.
Genau, erst war gar nicht so klar, dass es ein Bioladen wird. Es war erst so die Frage, naja, wird es ein Regionalladen? Was hat man denn aus der Region, was es woanders nicht gibt? Das war schon so diese erste Regionalbewegung, die du halt jetzt überall eigentlich hast, bei jedem Rewe und Edeka. Und irgendwann, wenn du dich halt mit dem Thema beschäftigst, merkst du halt, dass du um Bio halt nicht drumherum kommst, wenn du halt es ernst meinst mit Umweltschutz. Und so sind wir eigentlich dann ein Bioladen geworden, der halt regionale Produkte von den Bauern halt anbietet.
Und dass es eine Genossenschaft werden wird, das war auch von Anfang an klar?
Nee, das war auch nicht von Anfang an klar. Erst haben wir immer überlegt, wird es ein Verein oder eine Genossenschaft. Es sollte halt kein inhabergeführtes GmbH oder sowas werden, sondern sollte schon so angelegt sein, dass eben die Beteiligten, Mitwirkenden dann alle auch Gesellschafter sind und nicht nur Angestellte. Und so sind wir halt zu einer Genossenschaft gekommen, weil wenn du wirtschaftlich tätig bist, kannst du eigentlich kein Verein sein. Ein Verein verfolgt ja ideelle Ziele und keine wirtschaftlichen Ziele.
Wie groß ist die Genossenschaft jetzt? Wie viele Mitglieder hat sie?
Jetzt sind wir ungefähr 90. Ich glaube, vorgestern habe ich das 92. Mitglied aufgenommen. Also von überall her. Natürlich die meisten aus Erfurt, aber es gibt auch ein Mitglied aus Hamburg oder aus Gera. Oder Berlin, die halt dann so sagen, ach, ich werde mal hier Mitglied und unterstütze das, auch wenn ich jetzt nur einen Anteil habe, aber ich möchte das halt gerne so, vielleicht ist mal heimatverbunden. Der Berliner zum Beispiel ist ein Thüringer.
Okay, dann haben wir sozusagen die Idee, wir wollen was machen im Themenfeld Ernährung, wir wollen einen Laden machen, Form ist eine Genossenschaft. Wie kamt ihr denn da in die Magdeburger Allee?
Wir wohnen alle hier.
Tatsächlich?
Ja. Wir wohnen alle hier und haben gesagt, ne, wo sollen wir sonst hingehen? Wir wollen ja das auch in erster Linie selber nutzen. Wir machen das ja auch für uns. Ja, und Magdeburger Allee ist halt Klar, viele haben uns für verrückt erklärt, weiß ich noch.
Warum?
Naja, wie das halt so ist, Magdeburger Allee und seid ihr verrückt. Also ich weiß noch, der erste Kunde oder einer der ersten Kunden, die da waren, die haben das so richtig auch ausgesprochen, haben gesagt, ihr seid doch verrückt, Magdeburger Allee, das könnt ihr doch nicht machen. Und der kam eigentlich ein Jahr später, der ist auch noch Kunde bei uns und hat dann mal so diesen Satz verloren, jetzt kaufe ich auch schon das Bio-Bier bei euch. Das war eigentlich ganz niedlich, ja. Ja, Magdeburger Allee ist eigentlich eine schöne Straße. Also wir wissen gar nicht immer, was da so schlecht dran sein soll.
Und mittlerweile seid ihr größer geworden. Ihr habt euch dazu entschieden, umzuziehen. Und das jetzt ist es ja sozusagen, es gibt ein Bistro, ein separates und ein Laden.
Ja, wir haben hier angefangen als kleiner Laden mit 35 Quadratmeter, wo halt auch verkocht wurde. Wir haben unsere Küche eingebaut und so sind wir eigentlich gestartet. Also wir haben nicht nur Lebensmittel vermarktet, sondern halt auch verarbeitet. Und gleichzeitig haben wir halt einen Catering-Betrieb aufgebaut, der erst seit letztem Jahr zertifiziert ist. Das war uns dann auch nochmal wichtig. Ja, und das haben wir eigentlich jetzt vergrößert auf diesen Bioladen mit über 100 Quadratmeter und das Café oder Bistro auf, ich weiß nicht, glaube ich, 40 Quadratmeter mit mehr als 20 Plätzen. Das war schon jetzt ordentlich.
Wie lange ist das so die Unsicherheit am Anfang, so wenn man so einen Laden aufmacht, dann merkt man, okay, das läuft jetzt und dann kommt plötzlich der Schritt, wir vergrößern jetzt.
Dass wir uns vergrößern wollen oder müssen, war eigentlich schon von Anfang an klar. Wir haben eigentlich schon gleich im ersten Jahr geguckt, wo können wir uns hin entwickeln, weil nur mit Lebensmitteln, dem Verkauf von Lebensmitteln kannst du nicht einen Laden betreiben. Das funktioniert nicht. Nicht umsonst sind die ganzen Läden da draußen riesige Supermärkte, auch im Bio-Bereich ja immer mehr. Uns hat halt gerettet, wir haben halt viel verzichtet selber. Mhm. Ja, also uns kein Gehalt gezahlt, für umsonst gearbeitet. Das haben wir schon alles selber, weil wir das halt wollten, weiterentwickelt. Aber wir wollten von Anfang an schon größer werden. Nur in Erfurt ist halt schlecht mit bezahlbaren Flächen für Gewerbe.
Okay, und das heißt, die Wirtschaftlichkeit jetzt des Ladens, die kommt vor allem durch das Bistro und durch das Catering?
Ja, jetzt haben wir ja eine größere Ladenfläche, wo du halt einfach auch, wo der Laden sich alleine für sich trägt. Das Kaffee, jeder Bereich muss sich ja irgendwann selber tragen. Und das ist jetzt aber so.
Ah ja, und mit der Vergrößerung des Ladens ist auch das Team größer geworden.
Ja.
Wie viele Leute arbeiten jetzt oder engagieren sich
im
Landmarkt?
Wir sind jetzt die glorreichen 13.
Die glorreichen 13?
Ja.
Wie ist das Geschlechterverhältnis?
Ein Mann und 12 Frauen.
Ah ja. Und so vom Eindruck ist es ja auch alles jetzt so ein bisschen schicker geworden. Also es war vorne auch schon sehr klare Strukturen, sehr hell und schick, aber jetzt ist ja nochmal eine Stufe schicker geworden. Wie würdest du denn selbst das Klientel beschreiben, was zum Mittagessen zum Beispiel kommt oder zum Einkaufen?
Ja, Mittagessen hatten wir ja immer vegetarisch, veganes Angebot bis zum Umzug. Seitdem gibt es halt auch eine Suppe mit Fleisch. Und ich kann gar nicht sagen, wo unsere Kunden jetzt herkommen. Also eigentlich von der Umgebung hier, rund um die Stadtwerke, würde ich sagen, obwohl die wenigsten von den Stadtwerken selber kommen. Also Gewerbetreibende, die halt drumherum hier arbeiten. Wir fangen jetzt auch ab Juli an, einen Kieferorthopäden zu beliefern.
In der Mittagspause?
Ja, da haben jetzt bei uns Essen bestellt, regelmäßig, viermal die Woche. Und das liefern wir dann halt aus mit dem Lastenfahrrad. Und ja, also Mittagsgeschäft ist schon sehr umfangreich geworden.
Einen Laden an der Magdeburger Allee zu gründen oder zu eröffnen, du hast das am Anfang angedeutet, ne? Du wurdest da so ein bisschen verlacht oder ausgelacht. Gestern gab es, oder vorgestern war in der Presse Arnstadt. Da gab es ein Pressegespräch, da haben wir innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, 14 Ladenbesitzer zugemacht. Wie ist denn das hier in der Allee? Hier ist ja auch ein stetiger Wechsel. Ich beobachte das ja auch. Ne? Da ist mal was leer, dann kommt wieder was dazu. Wie ist denn so dein Blick auf die Allee und auf die wechselnden Geschäfte?
Also gut, wir sind ja jetzt ansässig in der Mitte von der Magdeburger Allee. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt am Anfang oder am Ende der Allee ein Geschäft aufmachst. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was du machst. Wenn du das 10. Nagelstudio aufmachst, ja, weiß ich nicht, ob sich das dann so irgendwie gut anlässt. Wir sind halt die Einzigen, die halt in dieser auf diesem Gebet tätig sind. Wir sind sogar das einzige Bio-Bistro in ganz Erfurt, die halt nur Bio-Essen anbieten. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich.
Und jetzt ist der Begriff Nagelstudio schon gefallen. Ich zauber gerade hier Postkarten hervor. Die sind Anfang des Jahres beim Neujahrsempfang entstanden. So Grafiken zum Viertel im Erfurter Norden zwischen Talknoten und Nordbahnhof, wie wir so schön sagen. Und da war auch ein Schlagwort, das Nagelstudio.
Ja, es gibt halt hier alle möglichen Gewerke und ich finde das auch schön. Also wir haben auch mit ganz vielen zu tun. Also jetzt hier die Frau Seitz, unsere Töpferin, zwei Häuser weiter, die hat hier unsere Vasen gemacht, unser Salz- und Pfefferstreuer. Die Fußpflege von nebenan kommt zum Mittagessen. Wir lassen was drucken unten beim in der Druckerei Wittnebert. Mhm. Wir kaufen auch mal hier im Trödelladen irgend sowas ein, was uns jetzt gerade gefällt. Also es ist eigentlich, muss ich auch sagen, ein schönes Miteinander. Mhm. Die Computer kommen alle hier vom Computerstore. Die haben wir dort eingekauft, die hätten wir auch im Internet kaufen können, haben wir aber bewusst nicht gemacht. Ja, weil das ist ja auch so ein großes Thema, dass du halt regional mehr zu tun hast, weil das einfach auch angenehmer ist. Sparst jetzt vielleicht nicht unbedingt Geld, aber wenn halt irgendwas ist, hast du eben auch mal jemanden vor Ort. Mhm. Das ist schon ein großer Vorteil auch.
Also lokale Ökonomien steigern. Wenn ich hier gerade aus dem Fenster rausschaue, dann schaue ich auf diesen Fahrrad- und Fußweg, der ja in dieses neue Viertel reingeht, das Johannisfeld. Macht sich das auch für dich bemerkbar, dass hier viele Menschen neu ins Quartier ziehen? Also gerade auch in das, ich sag mal vom Mietpreis her, ein bisschen höher angesetzte, neu entstehende Quartier?
Wir haben viele neue Mitglieder, die halt am Mitgliedermodell teilnehmen. Du kannst ja dann günstiger einkaufen, hast halt ein paar Vorteile, bist halt Gesellschafter der Genossenschaft, also Mitglied, Genosse sagt man heute nicht mehr. Das merkt man schon auch, dass da jetzt Leute dabei sind, die halt die noch nie gesehen hast.
Hm. Ja. Wieso sagt man denn nicht mehr Genossin und Genosse?
Keine Ahnung, veraltet. Zu links vielleicht. Zu links. Ja, es heißt halt Mitglied, wie Vereinsmitglied. Wir haben jetzt auch immer samstags und sonntags auf. Das ist jetzt ganz neu. Mal sehen, wie das so wird. Weil wir gesagt haben, hier kannst du eigentlich nirgendwo richtig frühstücken. Manchmal hat man ja so keinen Bock, Frühstück selbst zu machen. Und dann kannst du das halt bei uns jetzt auch machen, Samstag, Sonntag.
Das heißt, das ist jetzt ein Experiment.
Das ist ein Experiment.
Wochenende.
Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, und wir haben jetzt, ich habe gerade jetzt, komme von zu Hause und habe halt gerade so Menüs erarbeitet. Wir haben ja eigentlich nur bis 18 Uhr geöffnet in der Woche und wollen aber in Zukunft halt auch so thematische Buffets anbieten, wo du das Kaffee dann mieten kannst für deine Familienfeier, für deine Firmenfeier. Wir haben extra die Inneneinrichtung so gewählt, dass das flexibel ist, dass wir so eine große Tafel stellen können und dann kann man zum Beispiel ein mediterranes Buffet buchen oder indisch, weil wir haben ja zwei Afghaninnen bei uns, die halt auch in Indien gelebt haben. Das ist dann schon, ja, sowas wollen wir halt in Zukunft auch machen, auch in der Woche, in der Wochenende.
Das heißt, eigentlich bist du die ganze Zeit am Tüfteln, wie man das Geschäftsmodell des Landmarks noch erweitern kann.
Klar, das ist halt nicht irgendwas Statisches, sondern was Dynamisches, gell? Wir sind ja ein sehr kreativer Haufen, sag ich mal. Wenn jemand kommt und sagt, oh, ich möchte gerne jetzt das und das, was weiß ich, kochen, die irgend sowas, meinetwegen Letcho hat man letztes Jahr gehabt, dann machen wir das auch. Mhm. Okay, es muss natürlich auch immer finanzierbar sein, das ist auch klar, aber wir sind da eigentlich jeder Idee, die halt was mit Lebensmitteln zu tun hat, Verarbeitung, halt offen und probieren uns da aus.
Und das läuft dann auf den Versammlungen der Genossenschaft oder läuft das so zwischen Tür und Angel auch mal bei einem Kaffee?
Eigentlich nur so.
Nur so.
Die offiziellen Versammlungen sind ja nur einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung. Es gibt auch in der Genossenschaft eine ganz klare Struktur. Also es ist nicht so, dass halt alle jetzt 90 Mitglieder jetzt das Tagesgeschäft mit entscheiden. Die können natürlich sagen, wo wir lang wollen, in welche Richtung. Aber so, dass den Alltag bestimmen halt wir. Hm. Meistens so, die im Laden oder im Kaffee sind, da tauscht man sich aus, sagt, was hältst du davon?
Das war eine kurze musikalische Unterbrechung, die diesmal nicht angekündigt war, sondern wir wurden unterbrochen, weil hier ständig das Telefon klingelt und Anfragen für Caterings reinkommen. Annette, du hast vorhin gesagt, die Startphase des Landmarks war vor allem auch möglich, weil ihr alle so ein bisschen verzichtet habt.
Ja.
Müssen das Unternehmergeister heutzutage mitbringen?
So? Also ich denke, wenn du kommst und erwartest, dass du Mindestlohn verdienst, dann ist das, bist du kein Unternehmer. Also ein Unternehmer, der geht erstmal, klar hat eine Idee und verfolgt die mit Verbissenheit und dauerhaft und hat Erfolg oder halt keinen Erfolg. Ich weiß, dass viele Unternehmen nicht mal selber oder Unternehmer, gerade die Kleinen, nicht mal selber Mindestlohn verdienen. 1,5 Millionen sind es wohl in Deutschland. Das ist schon heute, ein Unternehmen zu gründen, schon ein hartes Brot, weil du halt gegen eine Übermacht von Großunternehmen kämpfen musst oder kämpfen musst nicht, aber halt bestehen musst, dauerhaft, wenn möglich.
Du hast es vorhin schon angesprochen, Problem sind große Supermärkte. Mhm. Was würdest du denn allen denen entgegnen, die sagen, Bio ist mir zu teuer?
Dann sage ich, schaff dir einen Garten an und pflanze selber Kohlrabi und Salat und dann schreib mal deine Stunden auf und dann miss mal deinen Wasserverbrauch und dann guck mal, was dich das kostet, wenn du das bezahlen müsstest. Also das ist wirklich, Bio-Gemüse zum Beispiel anzubauen, ist wirklich richtig schwere Arbeit. Ich war gestern erst bei unserem Jungbauer, Baujahr 50, Herr Ulrich Möller, der in Büsleben jetzt angefangen hat mit Gemüse. Also das ist wirklich irre, was du da für Zeit brauchst, was du für Investitionen tätigen musst und dann kriegst du für so ein Kohlrabi halt einen Euro.
Das ist ja ein großer Kampf, ne? Einmal im Jahr, ich glaube im Januar, findet immer die große Demo in Berlin statt. Eine andere Landwirtschaft ist möglich. Mhm. Ist denn eine andere Landwirtschaft möglich oder werden Bioladen, Läden und Regionalerzeuger immer eine Nische bleiben? Hast du da Hoffnung, dass sich da global was ändern wird? Ich meine, wir erleben ja auf der großen Bühne, ne? Fusion, Bayer schluckt Monsanto. Was ist denn da deine Perspektive auf so die globale Dimension von zur Herstellung von Lebensmitteln?
Ja, ich hoffe auf die junge Generation, die da jetzt schon ein bisschen einen anderen Zugang dazu hat, ja, die vielleicht auch nicht mehr so viel Fleisch isst, sich vegetarisch oder vegan ernährt und sagt, naja, ich muss nicht jeden Tag Wurst und mittags einen Schnitzel haben, sondern ich esse eben auch mal was anderes. Das merkst du schon, dass sich das so langsam verändert, weil die auch sehr informiert sind, die Jugend, natürlich nicht alle, aber immer mehr als vielleicht meine Elterngeneration, denen das eigentlich relativ egal ist. Die plagen sich zwar mit allen möglichen Krankheiten, aber so einen direkten Zusammenhang zwischen Ernährung und dem eigenen Wohlbefinden, das findet ihr heute keiner mehr.
Aber die Grünen haben ja vor 2 Jahren mächtig auf den Deckel gekriegt, als der Veggie Day gefordert wurde, also von allen Seiten. Da würde ich das nochmal nachfragen. Ist das weiter eine Nische oder siehst du da so einen größeren Trend, der so einen Veränderungsprozess anstößt?
Ich habe vorhin was gesehen, irgendwas bei YouTube, wenn die erste Schulklasse gestorben ist an resistenten Keimen oder irgendeine Ministerin 2 Kinder verliert, weil halt irgendwie Antibiotika nicht mal geholfen hat, dann wird es vielleicht mal vorwärts gehen. Der hat das so, ein Kabarettist, hat das halt ein bisschen auf die Spitze getrieben, um halt gerade diese Landwirtschaft, diese Veränderung anzusprechen, was muss passieren. Ich denke, in Deutschland sind wir schon ganz schön weit, auch wenn du andere Länder siehst. Das muss von unten herauskommen, dass die Leute das halt wollen. Und denjenigen, die sagen, Bio ist mir zu teuer, den kann ich nur antworten, ja, das ist auch eine Frage der Prioritäten. Mhm. Muss ich jetzt alle 2 Jahre ein neues Handy haben für, ich weiß nicht, was kostet ein iPhone? Oder sage ich halt, ich möchte halt ein gutes Leben. Dazu gehören halt eben auch gesunde Tiere, gesunder Boden. Das ist halt ja auch ein Kreislauf. Mhm. Ja. Ich muss jetzt nicht hier jede Mode mitmachen und die Klamotte von Kick dann wegschmeißen oder von H&M, wo ich selber ganz genau weiß. Und das ist eigentlich das Schlimme. Wir wissen es ja, wie die hergestellt werden. Es kann sich keiner mal rausreden und sagen, ach nee, das stimmt alles nicht.
Also ich meine, der Lebensmittelskandale gab es ja in der Vergangenheit sehr viele. Man hat so das Gefühl, das ist so eine Dynamik, die immer mal wieder kommt. Ja, ja. Erst kommt Schweinepest, dann kommt Rinderwahn, dann kommen Pestizide. Einmal im Jahr weist die EU darauf hin, wie schlecht die Nitratwerte unseres Grundwassers sind. Das war auch jetzt vor 2 Wochen wieder. Wir haben ja auch ganz andere Skandale, ne? Dieselskandal. Jetzt vor 3 Tagen ging durch die Presse, dass alle großen Elektrohersteller da auch ihre Zahlen, wie viel Strom Geräte verbrauchen, auch geschönt haben. Also trotz aller Skandale und Skandälchen bleibt ja der große Aufschrei dann doch aus.
Das stimmt. Du hast manchmal den Eindruck, dass so dass solche wichtigen, elementaren Sachen eigentlich an den meisten Leuten vorbeifließen und jeder denkt, ach, es wird mich nicht betreffen, es bleibt alles so, wie es ist. Du kannst, wenn du dich mit jemandem Auge in Auge unterhältst, eigentlich jeden daran erinnern, was so wichtig ist. Es ist halt immer die Frage, wie setzt es halt im Alltag um? Wie konsequent kannst du halt auch leben? Das muss jeder für sich selber auch beantworten.
Wie oft gehst du da in persönliche Streitgespräche mit Leuten?
Nee, das sind keine Streitgespräche. Das kann beim Kaffee sein oder wenn du jetzt hier sitzt, jetzt so wie mit dir oder wie gestern ich beim Ulrich war. Das sind viele Gelegenheiten, die du eigentlich so hast, wo du sagst, was ist jetzt eigentlich wichtig? Ja, was ist dir wichtig? Du hast selber viele oder die meisten haben von uns Kinder. Musst du dich doch fragen, was willst du eigentlich für eine Welt hinterlassen?
Ja, aber ne, wenn wir dabei sind, so eine globale Verantwortung, sei es beim Thema Ernährung oder beim Thema Reisen oder wir sagen mal, okay, wie viel CO2 darf der Mensch ausstoßen, dann bist du ja dann in Gesprächen dann doch auch bei den eigenen Verhalten und also dann geht es ja sozusagen auf die Knochen. Und dann würde ich sagen, ist man dann doch oft in einem Gespräch, was auch unangenehm werden kann.
Ja, das könnte schon, die Gefahr ist halt immer groß, klar. Irgendeine Begründung gibt es immer für irgendwas. Ja? Ich glaube auch, da muss jeder für sich selber auch das finden. Wie gesagt, ich bin keine Vegetarierin, ich verstehe aber auch jeden Veganer, der halt sagt, ich möchte kein Fleisch essen. Ich möchte halt aus Tierliebe das nicht. Also ich denke, wir brauchen da ein bisschen Toleranz, klar, auch wir brauchen auch konsequent. Ich glaube, wir müssen unser Leben viel lieber leben mit mehr Spaß und weniger auf Kosten von anderen. Ja, dann hast du auch.
Na gut, also die spannende Frage, weniger auf die Kosten von anderen, ist ja, wie macht man das sichtbar? Ja, also gerade bei dem Thema Ernährung, das sehe ich ja nicht, wenn ich jetzt in einem Einkaufsladen günstigere Produkte kaufe als.
Also wir zum Beispiel, ich kann jetzt nur für die Bio-Branche sprechen. Ja, es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob du im Aldi Bio-Eier kaufst oder halt bei uns. Ja, du hast halt die, ich weiß gar nicht, was sie kosten, die Eier. Die haben ja natürlich als Feigenblatt viele Supermärkte auch Bio mittlerweile. Ob das Rewe ist oder Aldi oder keine Ahnung, Tegut. Aber das kommt oftmals aus Betrieben, die halt weit weg sind. Die haben halt keinen Mindestlohn oder halt eine andere Kostenstruktur. Da sind auch die Kontrollen vielleicht nicht so ganz so nachvollziehbar, wie das halt dann bei uns ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt lieber, wir kriegen einmal die Woche Lieferung von unserem Eierlieferanten aus Gera, Herr Meister. Da kennst du halt die Frau, da war die Tochter schon mit hier. Du kennst halt die Leute, du kannst auch sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Du hast einfach ein anderes Vertrauensverhältnis und das ist es eigentlich, was auch so das Wirtschaften untereinander auch so richtig toll macht, das Vertrauen.
Ich kann mich erinnern, im alten Laden stand ich mal im Laden, da kam eine ältere Frau mit einem Handkarren und brachte 2 Stiegen Äpfel.
Das stimmt.
Ist das heute auch noch so, dass Leute dann vor allem im September, im Herbst kommen und ihre Sachen aus dem Garten bringen?
Ja. Das machen wir auch. Also wenn ich, sobald ich das Gefühl habe, dass sie nichts machen, halt nicht spritzen oder so, dann nehmen wir das auch ab. Und es ist natürlich dann nicht, hat kein Zertifikat, ist nicht biozertifiziert. Wir verkaufen das dann, schreiben das aber auch so aus, dass es halt aus Privatgarten ist, das dürfen wir auch. Also die Öko-Kontrollstelle hatte halt strenge Auflagen. Wir können es auch verarbeiten, wir müssen halt dann nur das extra deklarieren, aber es ist gestattet. Ja, zum Beispiel haben wir ja auch selber einen Garten, wo wir halt was rausverarbeiten. Ja, also das machen wir auf jeden Fall, weil du, wenn da so ein Öhmchen kommt, die halt so viele Äpfel hat, und die halt dann so ein paar Mark dafür kriegt, auch ein paar Euro, dann ist das für die halt auch schön. Ja.
Also für alle die, die das jetzt gehört haben, im Sommer, wenn ihr zu viel Produkte aus dem Garten habt und nicht gespritzt habt, dann könnt ihr im Landmarkt anfragen.
Und 100 Meter weg ist von der nächstgrößeren Straße.
Okay, 100 Meter Abstand also von der nächstgrößeren Straße.
Nicht jetzt hier so eine Gartenzufahrt, aber jetzt, es darf nicht an irgendeiner Straße liegen.
Okay. Also, nicht an einer größeren Straße. Wir hören uns wieder nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung aus dem Landmarkt. Da sind wir wieder aus dem Landmarkt. Heute im Gespräch Sebastian Perdelwitz mit Annette Kulka. Es ist immer noch relativ heiß. Jetzt sind gerade wieder Gäste in den Laden reingekommen. Ihr habt seit dem Magdeburger Alleefest auch eine Eismaschine. Was für Sorten gibt es denn?
Wir experimentieren gerade ganz viel. Heute gibt es Frozen Joghurt und Mango und Natur. Also zwei Sorten können wir immer machen und das Gemisch. Wir hatten jetzt aber letzte Woche schon mal Erdbeer probiert, Heidelbeeren. Ja, sowas halt. Wir haben halt so ein Grundpulver und das ist halt das Schöne an der Softeismaschine. Du machst halt dein Eis selber. Ja, du hast so ein Eispulver und dann sagst du halt, gut, okay, ich habe heute mal ein paar Erdbeeren, die püriere ich, die mache ich da jetzt mit rein. Bananeneis war mega lecker. Das hat, war, ist bis jetzt mein Favorit. Das ist so bananig, das ist unglaublich.
Neben dem Verkauf von Lebensmitteln und dem Herrichten, Anrichten von Speisen und Getränken bist du ja für den Landmarkt auch hier im Quartier unterwegs. Es fand jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal das Herbstfest an der Lutherkirche statt.
Zum zweiten Mal.
Kannst du da kurz ein bisschen beschreiben, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist und was die Idee dieses Festes ist?
Ja, die Idee war oder ist halt, dass wir unbedingt mal die Apfelpresse, die große der Grünen Liga, diesen Wagen, hier in der Mitte von Erfurt stehen haben wollten. Weil der immer nur um Erfurt drumherum fährt und mal im Wilruder Forst steht oder mal irgendwo anders, aber nicht in Erfurt selber, wo du sagen kannst, hier die Erfurter Kleingärtner können da jetzt ihren Apfelsaft pressen lassen. Und das war eigentlich so die Grundlage und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen mit zum Bernhard Zeller und zum CVJM.
Bernhard Zeller ist der Pfarrer in der Lutherkirche.
Genau.
Von der Martin-Luther-Gemeinde.
Wir haben uns ganz kurzfristig zusammengefunden. Die Gemeinde hat ihr Erntedankfest verlegt. Ein Herbstfest wurde auch noch verlegt und dann haben wir halt zu dritt als drei Partner halt dieses erste Erntedankfest und Naturmarkt ausgerufen. Letztes Jahr war es schon ein bisschen größer, da wurde der Markt auch schon größer. Ich habe gerade heute die Einladung geschrieben für die Teilnehmer, die halt dann teilnehmen sollen, wollen. Also das heißt jetzt nicht mehr Naturmarkt, sondern eher Ökomarkt. Also daran teilnehmen können halt alle, die was selber machen. Nichts, es darf nicht eingekauft irgendwo sein und halt es sollte möglichst umweltschonend hergestellt sein.
Wie viele Leute kommen denn mit ihren Äpfeln dann zur Apfelpresse und nehmen ihren Saft mit?
Das kommt ganz drauf an, wie viel Äpfel es gab. Letztes Jahr war es nicht viel, dieses Jahr sieht es auch nicht so gut aus. Ich glaube, letztes Jahr haben sie 4 Tonnen verarbeitet, aber davor war es mehr. Ja. Schauen wir mal. Also das sind richtige Mengen, die dann halt durchgehen. Gell?
Und was sind das so für Leute? Ist das so der Kleingärtner oder?
Kleingärtner. Na, wenn du zwei Apfelbäume hast, dann kannst du auch schon mal 300 Kilo Äpfel da übrig haben. Hm. Was machst du damit? Ja? Da muss man sich halt anmelden dort, damit man halt einen Termin kriegt. Man kann auch kleinere Mengen werden auch so gepresst. Aber dann nimmt man halt seinen Apfelsaft aus seinen eigenen Äpfeln mit. Das ist halt das Schöne. Ja.
Und dann bespielt ihr einmal im Jahr die Wiese vor der Lutherkirche mit einem Happening. Wie viele Besucher kommen da zum Fest? Also neben den Menschen, die jetzt mit Äpfeln kommen, direkt zum Pressen, kommen ja auch Leute. Wie ist das so die letzten 2 Jahre angelaufen?
Also letztes Jahr war richtig gut. Da waren sehr viele junge Leute da auch. Vor allem wegen halt des Ökomarktes. Weil, ja, wir hatten sogar Bio-Betten da stehen. Das war auch interessant mit Matratzen oder Naturkosmetik oder eben auch Stiftung Finneck, die Möbel herstellen selber. Also das war jetzt mal so eine größere Geschichte und denke mal, dieses Jahr wird es noch mehr, weil es ja doch auch welche gibt, die halt Bio-Baumwolle zur Kinderkleidung vernähen oder was aus Holz machen. Wir haben ja schon einige solche kleinen Handwerker, die halt ganz tolle Sachen machen und die sollen halt eine Möglichkeit haben, auch sich zu präsentieren. Aber es werden auch Bauern kommen, die halt dann sagen, hier, das bin ich mit meinen Produkten, die können sich halt auch vorstellen.
Wie ist denn Erfurt generell ausgestattet mit so Bio- und Regionalläden? Hast du das im Überblick oder ist das ein Alleinstellungsmerkmal der Landmarkierender Allee im Norden?
Ja, hier sind wir erstmal ganz alleine, das stimmt. Es gibt natürlich noch Organics, die haben ein halbes Jahr nach uns aufgemacht.
Die sind am Domplatz?
Am Domplatz, genau. Und dann gibt es noch einen Erzeugerladen im Krempfer Vorstadt, wie heißt das, Krempfer?
Krempferbrücke,
genau. Genau. Aber ansonsten war es das schon.
Das
wir
heißt,
sind
das
also
ist
nicht reich gesegnet mit inhabergeführten Bioläden. Das liegt aber auch an der Übermacht der Teegutläden. Ja, wir haben ja, glaube ich, 7 oder 8. Die sind ja sehr gut ausgestattet. Und dann war es irgendwie so, dass es halt, weiß ich nicht, immer keine Initiative gab, das halt voranzutreiben.
Hast du im Blick, was aus den anderen Initiativen, aus diesem ersten Impuls dieser Transition Town Bewegung vor 4 Jahren geworden ist?
Welche Initiativen?
Na, es gab ja da mehrere Leute, die konkrete Ideen hatten. Ich weiß, der interkulturelle Garten ist da damals auch daraus entstanden.
Ja.
Ich weiß, dass der Dietmar Brückmann und der Christian Brechtel damals zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihrer Energiegenossenschaft.
Ja, die sind ja auch ganz erfolgreich mittlerweile.
Genau. Gibt es denn darüber hinaus andere Initiativen, die, ich sag mal so, aus so einem Vernetzungsimpuls heraus entstanden sind? Weißt du das?
Wüsste ich nicht. Also nichts Dauerhaftes. Du hast zwar immer mal solche Projekte, so kleinere, eine Solawi. Ach doch, eine Solawi, klar. Im ersten Jahr haben wir ja...
Was heißt das?
Solidarische Landwirtschaft.
Mhm.
Die habe ich auch das erste Jahr, bevor die Genossenschaft entstand, ja, durchgeführt oder geleitet. Also da gab es halt 2 Gärtner in der Nähe von Stadt Ilm, Robert und Sebastian, die halt gesagt haben, wir haben jetzt hier angebaut für 100 Leute, was sollen wir jetzt damit machen? Und Solawi ist ja eine ganz spezielle Form der Vermarktung. Du verbindest dich ja mit deinem Bauern auf dem Acker und kaufst ihm die Ernte ab.
Also solidarische Landwirtschaft, man nimmt den direkten Erzeugern ihre Produkte ab.
Richtig. Also das funktioniert halt, es ist halt schon sehr anspruchsvoll. Du musst halt sehr leidensfähig sein, sage ich mal so. Wenn halt dann irgendwann es nur noch Kürbisse und Kohl gibt, ein halbes Jahr, musst du dir halt was einfallen lassen. Also das heißt, du nimmst das, was halt geerntet wird, saisonal, das ist ja der Sinn und Zweck, wird halt an den Teilnehmer dieser Solawi abgegeben. Und damit soll halt umgangen werden, das Problem, dass halt viele Gärtner wenig Geld kriegen für ihre Produkte und halt ums Überleben kämpfen. Ja? Und so ein Solawi-Gärtner hat halt gesicherte Einnahmen. Der sagt am Jahresanfang oder Ende, hört mal zu, wir sind hier 3 Gärtner, wir brauchen das und das. Das sind unsere Kosten für Saatgut, für Bewässerung. Wir können anbauen für 100 Teilnehmer und dann wird halt der Betrag geteilt. Ja, und dann ist es halt so, dass man eigentlich seinen eigenen Gärtner hat.
Wie hoch ist der Betrag im Moment? Weißt du das? Und wie viele Leute sind da dabei?
Also wie es jetzt in Erfurt aussieht, ich habe halt wie gesagt das erste Jahr das gemacht, da waren wir immer um die 20. Ich denke, es sind jetzt immer noch auch so viel. Die Gärtner sind dann weggezogen, die sind jetzt ansässig in der Nähe von Kala. Ist natürlich immer ein weiter Weg auch. Aber es gibt auch hier in Erfurt noch eine Initiative vom Manfred, der auch immer eine Solawi hier für Erfurt gründen will, die nicht nur Obst und Gemüse macht, sondern eben ein bisschen noch mehr, Brot, Milch, alles, was man so täglich braucht. Aber es ist halt gar nicht so einfach.
Und die Vergabe läuft dann über eine wöchentliche Ausgabe,
ja,
oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt dann praktisch einen Raum, einen Keller, irgend sowas, einen Flur, wo halt dann das hingeliefert wird. Und dann muss halt die Gemeinschaft selber sich um die Verteilung kümmern. Ja, es wird halt viel auch natürlich ehrenamtlich gemacht. Ja.
Ich begleite ja den Landmarkt schon ein paar Jahre. Das heißt, ich kenne auch so ein paar Leute, die da so aktiv sind. Sind das spezielle Leute, die sich auf so eine Modelle einlassen, wie jetzt zum Beispiel Solawi und ich esse dann auch mal 3 Wochen Kürbis? Oder ist... Also muss man, du hast gesagt, man muss da leidensfähig sein.
Ja, das stimmt, ist auch so. Also ich habe selber auch mit teilgenommen, obwohl wir selber einen Garten hatten. Und für mich, ich habe auch oftmals das Gemüse abgeholt von der, von den Gärtnern. Für mich war das eine wichtige Zeit, weil ich erstmal begriffen habe, was das für eine schwere Arbeit ist auch, ja, wenn du einfach Kontakt hast dann auch zu den Gärtnern.
Also die Landwirtschaft an sich.
Die Landwirtschaft und dann aber auch, du holst jetzt das Gemüse ab für 20 Leute, das ist eine ganz schöne Menge für eine Woche, dann musst du das alles organisieren. Für mich war es dann so, dass ich dann in einem Supermarkt stand, meinetwegen in einem Teegut, bevor die Genossenschaft gegründet wurde, und total fasziniert war, wie die das hinkriegen. Dass mir praktisch als Kunde das alles zur Verfügung steht, das erfordert eine enorme logistische Arbeit. Also das ist wirklich unglaublich.
Sind denn die Menschen heute noch dazu bereit, so hart zu arbeiten fürs Essen? Also wenn ich mir die Preise angucke, dann ist ja eher das Gegenteil der Fall. Mhm. Bleibt das eine Nische?
Ich weiß es nicht. Man hofft es nicht. Klar, wir haben halt, wir sind halt sehr eng mit dem Kunden verbunden, weil sie eben auch Mitglieder sind. Da kannst du eben auch ganz viel weitertragen, ganz viel Information weitergeben. Ja, wahrscheinlich wird es eine Nische bleiben, vielleicht wird sie immer größer, die Nische. Hm. Ja, wir also, werden ne, es sehen. Das hängt von ganz vielen Faktoren auch ab. Ja, wenn jetzt noch ein paar Skandale dazukommen, dann ist das immer nochmal Push, dass das so. Aber es ist ja trotzdem auch so, wer will heute noch Gärtner werden? Ja, selbst wenn der Bedarf groß ist, wer nimmt das auf sich, Unternehmer zu sein und zu sagen, ja, ich baue jetzt halt das mal an und dann gucke ich mal, was passiert. Das ist wirklich auch. Ja, die jungen Leute haben halt ganz viele Möglichkeiten auch.
Also ne, das Landwirtschaft, in, wie du das jetzt beschrieben hast, ist erstens kleinteilig, es ist viel Arbeit, es ist auch 7 Tage die Woche Arbeit, wenig Freizeit, man muss sich selbst geißeln. Geht denn auch industrielle Landwirtschaft biologisch?
Also die, es gibt auch große Biobetriebe. Ja, die haben einen Biobetrieb, muss man sich heute nicht vorstellen, dass der jetzt hier mit einem Pferdefuhrwerk irgendwelche Sachen erntet. Also auch Biobauern haben einen Traktor und haben Saatmaschinen und eine Ecke. Was sie halt vielleicht weniger haben, sind halt solche Spritzdinger. Ja, es gibt ja auch im Biobereich diverse Mittel, die halt Pflanzenschutzmittel, die da eingesetzt werden dürfen, die halt aber eben nachweisbar nicht schädlich sind für Mensch und Tier und für den Boden. Also das ist schon heute auch industrialisiert, auch die Bio-Landwirtschaft. Und große Betriebe, die jetzt zum Beispiel Möhren anbauen, ja, die machen das auch richtig professionell. Oder industriell, weiß ich nicht, könnte man so sagen. Ja, schon professioneller halt als so ein Kleinbauer, der halt dann jetzt so.
Und die Nachfrage, hört man ja immer wieder, steigt. Auch in Thüringen steigt irgendwie der Anteil der Biomarge. Das heißt, es muss ja auch mehr produziert werden. Mhm. Reichen da unsere regionalen oder die deutschen Äcker aus? Oder wie viel wird denn da zurzeit eingekauft? Und wie viele Sachen hast du denn, die nicht aus Deutschland kommen im Laden?
Viele. Erstaunlich viele. Also wenn wir immer gefragt werden, was ist alles regional und geht das denn auch ohne die ganzen Sachen aus dem Ausland, es wäre ganz traurig. Der Laden würde, es wäre ein Jammer. Das ist das, was ich sage, wenn man selber mal so eine Solawi mitgemacht hat, was eigentlich in unserer kurzen Vegetationsperiode nur hier wächst. Das ist ja wirklich, kannst du sagen, 4 Monate und dann ist es schon vorbei. Wir haben halt, wir haben zwar gute Böden, aber es ist auch nicht alles für alles geeignet. Und wir sind halt auch gewöhnt, mittlerweile Bananen zu essen. Reis gehört auch ganz normal dazu. Das kriege ich nicht von hier. Aber es ist halt wichtig, wenn ich sowas einkaufe, dass ich eben auch sage, der Bauer kriegt halt auch seinen fairen Lohn. Der hat langfristige Verträge. Ja, Rapunzel zum Beispiel ist für mich so ein Unternehmen, die halt so viele Jahre, seit über 40 Jahren schon, ne, zum Beispiel die Türkei als Bio-Standort ausgebaut haben mit ihren Trockenfrüchten. Das weiß man immer gar nicht. Die haben da wirklich ganz viel Zeit und Geld investiert, um da Bauern dahin zu kriegen, dass eben die Bio-Feigen oder Datteln sowas von dort kommen. Und das eben auch in Größenordnung. Also so richtig ernst meinte Bio-Pioniere, die entwickeln auch ganze Regionen.
Unsere Sendezeit nähert sich langsam dem Ende. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage. Also ich glaube, uns ist schon klar geworden im Rückblick der letzten Stunde, das ist so ein 48-Stunden-Job, 7 Tage die Woche mit Leib und Seele. Wann kannst du denn mit was abspannen?
Beim Fahrradfahren.
Beim Fahrradfahren.
Fahrradfahren, das ist Freiheit.
Also gibt es das Annette Kulka auch ohne den Landmarkt?
Klar.
Ja?
Letztens erst in Belgien. Wir sind mit dem Fahrrad durch Belgien gefahren. Das war ganz toll. Wir sind mit dem Zug hin gefahren. Zwei E-Bikes und Satteltaschen nur. Wir fahren eigentlich nicht so gerne, wir fliegen nicht gerne weg, weil hier, du kannst in Europa so viele Sachen machen. Also das ist immer das, was richtig toll ist. Fahrradfahren.
Na dann wünsche ich viel Erfolg und viel Erholung bei den nächsten Fahrradtouren. Bedanke mich für die Stunde Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg mit der Genossenschaft rund um den Landmarkt. Ciao.
Ja, danke schön.